In den sozialen Medien bezeichnen sich immer mehr Personen nach einer Selbstdiagnose im Netz als ADHS-Betroffene.
Hi, ich bin der Bene und ich habe ADHS und ich versuche euch heute mal zu erklären, wie es ungefähr in meinem ADHS-Gehirn aussieht.
Sende dieses Video an jemanden, der wissen soll, wie es sich anfühlt, ADHS zu haben.
Here's a test to see if you have ADHD. Start by focusing on the flashing blue and green dot.
Wie deine Unordnung ein Anzeichen dafür sein könnte, dass du ADHS hast.
Promis reden in der Öffentlichkeit über ihre Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung.
Also das haben sie mir auch diagnostiziert. Mit 33, dass ich ADHS bin. Attention Deficit Hyperdisorder. Ja, genau. Das habe ich.
Luca hat eventuell ADHS.
Das kann sein. Das ist auf jeden Fall so, ja.
Ich habe vor einer Weile meine ADHS-Diagnose bekommen.
Ich habe ein ADHS. Ich bin kein Therapeut. Das heisst, ich kann nicht genau erklären, wie es funktioniert oder wie man es behandeln kann. Ich rede einfach von meinen Erfahrungen und ich übernehme keine Haftung. Das Hauptproblem ist alles.
Und wenn sich jemand beim Arbeiten schlecht konzentrieren kann, dann hört man jetzt immer wie öfters, ja, da kickt halt wieder mein ADHS.
Menschen mit einem Aufmerksamkeitsdefizit und mit einer Hyperaktivitätsstörung haben es noch viel schwieriger.
Hyperaktive Erwachsene.
Bin ich nur nervös oder ist das schon ADHS?
ADHS bei Erwachsenen.
ADHS.
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 Warum steigt die Zahl von Erwachsenen mit einer ADHS-Diagnose im Moment in der Schweiz so an? Warum hat die Störung lange als Zappo-Philipp-Syndrom gegolten und war bei Mädchen unterdiagnostiziert gewesen? Was hat eine späte Diagnose erst im Erwachsenenalter für einen Einfluss auf das Leben? Und was kann man überhaupt gegen ADHS unternehmen? Über das reden wir heute im Gesprächsstoff, einem Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit einer 40-jährigen ADHS-Betroffenen aus dem Kanton Bern, die erst vor kurzem ihre Diagnose hat bekommen. Und der Markus Frey, Hausarzt aus Herzogenbuchsee und im Vorstand der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS, ordnet die Störung aus medizinischer und gesellschaftlicher Sicht für uns ein. Mein Name ist Sibyl Hartmann und jetzt darf ich hier im Studio Sabrina begrüßen. Hallo Sabrina, schön bist du da. Hallo. Du bist vor kurzem 40 geworden und hast vor einem halben Jahr deine ADHS-Diagnose bekommen. Was macht es mit dir, dass deine Diagnose jetzt mit diesem Trend zusammenfällt?
Ich habe natürlich Angst, nicht ernst genommen zu werden wegen dem. Und ich muss sagen, wo ich meine Diagnose habe bekommen, respektive, als ich das eingefädelt habe, war es schon ein bisschen so gewesen, dass es eben in gefühlt aller Munde ist. Ich habe natürlich das Gefühl, es könnte sein, dass dann jemand sagt, ja, du bist schon aufgesprungen.
Ja, das habe ich dich gefragt. Hast du so bemerkt?
Trittbrett quasi, oder wie man dem sagt. Ich glaube nicht. Ich könnte mich gerade nicht konkret erinnern, dass wirklich jemand schon mal so etwas hätte gesagt zu mir. In den sozialen Medien kommuniziere ich nicht gross dazu als Betroffene, ganz offensichtlich. Also kann man auch nicht irgendwie heiden, quasi. Und ich bin auch nicht so öffentlich sichtbar. Also es sind mehr Leute, die mich wirklich kennen, die meine Inhalte konsumieren. Und dann gehe ich davon aus, dass man mir so etwas auch nicht sagt.
Anders gefragt, bist du überhaupt wegen dem Trend auf die Idee gekommen, den abzuklären?
Nein. Das Thema war irgendwie schon ein bisschen in meinem Feld gewesen. Das einzige konkrete Beispiel, das mir jetzt aber gerade in den Sinn kommt, ist, dass ich mal eine Beziehung hatte mit jemandem, der ADHS hat. Ich bin nicht einmal mehr sicher, ob er wirklich abgeklärt war oder einfach wie von sich selber hat gewusst.
Bevor wir zur Frage kommen, warum du dich wirklich entschieden hast, dich abzuklären, wegen diesem Trend sind die Fahrtenlisten im Moment für sich abzuklären extrem lang. Das war bei dir aber nicht der Fall gewesen. Wieso?
Das habe ich als erstes, als ich das angehen wollte, auch so gehört, dass ich mega lang werden müssen warten, dass gewisse so ein bisschen zentralere Anlaufstellen ein Jahr Warteliste haben quasi. Und hast du also gedacht, ja, super, oder? Und dann habe ich mega Glück gehabt. Nein, bei mir ist es wirklich ziemlich zackig gegangen. Ich habe im Herbst 22 selber, also bist bei mir selber das 20 aber, dass ich das habe. Und dann habe ich anfangs 23 angefangen.
Kannst du mal von dem Moment erzählen, wo du, wie du sagst, dir das 20 abhast und du gewusst hast, es ist sonnenklar, was bei dieser Diagnose bei mir wird rauskommen?
Mhm. Ich war an einem Vortrag, / Buchpräsentation, von einem Kinderarzt zum Thema Gefühl bei Kindern. Und ich bin dorthin aus Interesse als Mutter. Ich habe selber zwei Kinder und bin darum dorthin und habe dann erst vor Ort gesehen, dass der Vortrag organisiert war von ELPOS. Das ist so ein ADHS-Verband. Und bin dann dorthin gekommen und dort ist ganz viel Informationsmaterial rumgelegen. ADHS bei Frauen und einfach jenste Booklets und Broschüren und Zeug und Sachen. Und ich habe ganz einen Haufen Zeugs zusammengesammelt und habe dann den Vortrag gehört und das war dann irgendwie gar nicht so wichtig für in diesem Zusammenhang. Und dann, als ich die Sachen studiert habe, ist einfach, als ich halt einfach ganze Listen von Symptomen oder typischen Verhaltensweisen und so habe gelesen, ist wirklich gefühlt 20 Jahre. Aber es ist wirklich von einem Moment auf den anderen für mich sonnenklar gewesen. Und ich wäre wirklich aus allen Wolken gefallen, wenn sich das nicht bestätigt hätte.
Wie sich das bei dir zeigt, das ADHS, oder was du für Symptome hast, über das reden wir dann auch noch. Jetzt aber zuerst noch schnell die Frage. Eigentlich hätte man schon viel früher darauf kommen können. Du hast aber zu viele andere offensichtliche Sachen gehabt, beziehungsweise psychische Probleme und Traumata. Das ist das, was du mir im Vorgespräch erzählt hast, dass das wie das Ganze überdeckt hat und so lange ist gegangen, dann hast du 40 werden, dass du endlich auf das kommst.
Ja, überdeckt. Oder es ist auch so ein bisschen typisch, dass einfach Symptome oder Verhaltensweisen auch anderen Erkrankungen oder Störungen oder Problemen können zugewiesen werden quasi. Und ich habe von meiner Lebensgeschichte her auch einfach gegen so viel zu erzählen gehabt in den Therapien, dass man locker hat halt können auf etwas, sagen wir, ja, für das Schlusszeichen naheliegender schliessen.
Bei dieser Thematik reden wir von sogenannten Komorbiditäten in der Medizin, wenn psychische Krankheiten und ADHS zusammenfallen. Hier an dieser Stelle einfach nochmal schnell zu sagen, ADHS ist ganz klar keine Krankheit, sondern eine psychische Störung, die nicht geheilt werden kann. Hast du bei dir das Gefühl, wenn man das ADHS mit 20 vielleicht schon diagnostiziert hat, dass andere Sachen, die dann gehabt ist oder die dann behandelt wurden, weggefallen wären? Oder was hat das verändert für dich?
Hey, über das denke ich noch viel nach und ich merke, es tut mir so wie blockieren. Ich glaube, das liegt daran, dass es gibt so viele mögliche andere Realitäten, dass ich schon fast ein bisschen überfordert bin. Ich kann mir wirklich einige Sachen im Ansatz vorstellen, was anders hätte können laufen. Ein grosses Thema ist sicher der Selbstwert, das Selbstbewusstsein. Und dort habe ich das Gefühl, hat sehr anders können laufen, ja.
Wie konkret zeigt sich im Alltag deine ADHS-Symptomatik? Wo merkst du das?
Ja, ich würde sagen, wenn man bei mir reinkommt und sich ein bisschen kennt, dann ist es ziemlich in your face.
Das heisst konkret?
Also es ist einfach ein sehr lebendiges Zuhause, für das jetzt mal ein bisschen positiv zu formulieren. Chaotisch halt. Ja, es lebt sehr und eben es ist chaotisch und vielleicht auch ein bisschen unübersichtlich. Und ja, mein Vater, wenn der manchmal zu Besuch kommt, der steht dann immer staunend da und schaut alles stundenlang angefühlt.
Und sonst?
Hey, ich habe einfach grosse Hürden mit alltäglichen Erledigungen. Also Küche machen zum Beispiel, ist einfach ganz schwierig immer wieder, jeden Tag. Zeitmanagement, Sachen durchziehen. Also auch erzieherisch. Riesenthema Prokrastination in allen Lebensbereichen. Nicht nur mit den Kindern und im Alltag, im Job natürlich. Administration ist auch so ein gutes Thema. Also ich habe etwa die mal eine Mahnung daheim oder mir geht das Geld aus. So solche Sachen. Einfach so ein bisschen. Ich habe einfach auch immer ein bisschen das Gefühl von, hey, wann bekomme ich eigentlich mal mein Leben aufdrehen.
Vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie sich das zeigt oder wo, dass es dich stört oder einschränkt im Umgang mit deinen Kindern.
Also wie in vielen anderen Lebensbereichen auch, ist so eine innere Klarheit und eine innere Ruhe etwas, was ich gänzlich vermisse und was natürlich als Mutter auch sehr wichtig wäre und sehr hilfreich wäre. Eben auch mit dem Konsequenzsein. Wahrscheinlich mache ich es besser, als ich denke, wie so oft. Meine Kinder würden jetzt natürlich sagen, Mama ist mega streng. Und gleich habe ich das Gefühl, sie bekommen natürlich gewisse Sachen, die ich mir eigentlich vornehme, gar nicht mit, oder? Und mir fällt es sehr schwer, an Sachen dran zu bleiben. Eben erzieherisch und auch sonst.
Und sonst in deinen sozialen Beziehungen?
wenn man jetzt meine Freunde und Freundinnen würde fragen, dann würden sie wahrscheinlich sagen, hey, es ist einfach ein bisschen ein Chaot und kommt jemand mal ein bisschen zu spät und ist schon gegen zu spät in die Schule gekommen. Also. Und ganz lustig war, letzte Woche hat mir der befreundete Garagist quasi hat gesagt, du Paradiesvogel. Und dann habe ich so gedacht, so hat mir jetzt auch noch nie jemand gesagt. Das habe ich aber auch noch witzig gefunden. In Beziehungen, in allem Zwischenmenschlichen, was ich einfach innerlich gut spüre, ich denke, das würde mir jetzt nicht unbedingt ankreiden, sozusagen. Ich spüre innerlich viel infantile Regungen. Also so, ich spüre so das Kind oder Teenager in mir innen. Und es ist ja tatsächlich, Teil vom Hirn ist nicht fertig oder nicht weiterentwickelt. Und das ist zum Beispiel eben auch so eine erleichternde Erkenntnis gewesen, die ich hatte nach dieser Diagnose, wo ich so gedacht habe, okay.
Reden wir noch über das Arbeiten. Wie kommst du den Schlag im Job?
Ja, schwierig. Ich habe einfach auch den falschen Job, das muss man ganz ehrlich sagen.
Du arbeitest in der Administration. Du hast vorhin gesagt, administrative Sachen fallen dir schwer.
Es ist sehr komplex. Es gibt eben auch Sachen, die mit Administration zu tun haben, die ich eigentlich extrem gerne mache. Ich glaube, einfach seit der Diagnose noch mehr als vorher bin ich, es ist so ein wie wenn ein Schalter umgelegt worden wäre und in mir innen ist wie die Bereitschaft für mich nicht gänzlich sinnhafte Sachen ist geschrumpft.
Seit der Diagnose?
Ja, also es ist kontinuierlich am Schrumpfen gewesen, wahrscheinlich, so meine Geduld für Sachen zu machen, die nicht wirklich zu mir passen. Und seit der Diagnose habe ich einfach noch mehr Mühe damit. Und sehe halt auch noch besser, wie es halt wirklich auch nicht passt. Also die Ansprüche, die dort an mich gestellt werden, sind genau das, was ich nicht kann.
Du hast mir auch im Vorgespräch gesagt, dass die Diagnose für dich auch ein bisschen die Legitimation ist, um wirklich herzuschauen, welchen Job du gerne machen würdest, was besser zu dir passen würde.
Ja, definitiv.
Und das wäre? Hast du das schon herausgefunden?
Nein, das habe ich im Fall noch nicht herausgefunden. Das ist wirklich gerade so das Thema, das im Vordergrund ist jetzt. Ich bin gezügelt, das hat mich jetzt sehr eingenommen. Und jetzt möchte ich mich voll daran machen, herauszufinden, wie es mit der zweiten Hälfte von meinem Berufsleben so aussehen soll.
Du hast aber eine Vision von einem Job, den du gerne machen
würdest. Ja.
Die wäre?
Hebamme.
Kannst du dir noch ein bisschen erzählen, wie deine in einer Sitzung mal Superkräfte? Bei ADHS redet man ja auch davon, dass es auch einen positiven Aspekt gibt. Was wären denn deine ADHS-Superkräfte, die du dir könntest nutzen in diesem Job?
Da das ein Thema ist, das mich extrem fesselt, Geburten, wäre einfach sicher mal immer wieder die Chance gegeben von so sogenannten Hyperfokus, also von einer übermässigen Leistungsfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit.
Da an dieser Stelle zu sagen, das ist eben ein Teil, der zu ADHS gehört, der Hyperfokus.
Genau. Man weiss, dass eben viele Leute zum Beispiel im Notfallbereich ADHS haben. Das habe ich kürzlich selber auch erleben in einer Notfallsituation, wie bei mir auch das Adrenalin reingekickt hat und ich einfach glasklar war und einfach funktioniert habe, wie ich es selten bei mir erlebe. Von A bis Z habe ich gewusst, was ist zu tun. Ich habe den Leid übernommen. So. Und eben als Hebamme wäre das auch dort die Dringlichkeit. Oder? Es ist absolute Präsenz gefordert und es geht um etwas absolut Elementares. Also wenn es um Leben und Tod geht, in diesem Fall um Leben vor allem, dann bin ich da.
Ja, jetzt würde es mich zum Abschluss noch wundern, was du schon ganz konkret mit deiner Diagnose hast können anfangen. Wie sieht deine Behandlung aus? Nimmst du Medikamente? Hast du dir schon gewisse Strategien aneignen? Wo stehst du da?
Ich stehe da noch gerade recht in den Kinderschuhen. Ich habe bereits 2 Medikamente ausprobiert. Also, beziehungsweise ich bin jetzt am 2. Medikament und hadere dort auch immer noch ein bisschen damit. Und was Strategien anbelangt, da stecke ich noch fast mehr in den Kinderschuhen, habe ich das Gefühl. Es ist immer noch gerade ein intensives Auseinandersetzen damit, dass es so ist und was es jetzt mit sich bringt. Und eben mich selber auch ein bisschen neu kennenlernen und vor allem mich selber neu akzeptieren lernen und wertschätzen.
Sabrina, merci vielmals, dass du zu mir ins Studio bist gekommen und mir deine Geschichte mitgebracht hast. Und ich wünsche dir alles Gute beim Herausfinden, welchen Job du in deiner zweiten Berufslebenshälfte machen willst. Alles Gute.
Merci vielmals.
Zu den genauen Zahlen, wie vielen erwachsenen Personen dass es ähnlich geht wie Sabrina, kommen wir dann auch noch im Interview mit dem Arzt Markus Frey. Zuerst hören wir noch in ein paar von den zahlreichen Kommentaren rein, die wir auf verschiedene Artikel zum Thema ADHS im Erwachsenenalter in unseren Zeitungen haben bekommen. Ich tue euch die Artikel noch in den Shownotes verlinken, wenn ihr die noch nachlesen wollt.
Bei mir ist vor 5 Jahren mit 65 ADHS diagnostiziert worden. Ich wollte einfach wissen, wieso so viel anders läuft in meinem Leben. Und bei mir treffen all die positiven, aber auch negativen Eigenschaften zu. Unruhe, immer wieder Stellen wechseln und wechselnde Beziehungen. Außerdem habe ich Mühe, den Haushalt zu schmeissen und alltägliche und einfache Sachen werden zu einem Kraftakt. Ich bin vor einem halben Jahr diagnostiziert worden, mit 33. Endlich ergeben so viele Sachen Sinn. Medikamente und das neue Wissen haben mir in meiner Situation enorm geholfen. Im Alltag, in Beziehungen und bei Arbeit. ADHS ist so viel mehr als nur eine kurze Aufmerksamkeitsspanne oder Hyperaktivität. Jetzt, wo mein Hirn dank den Medikamenten meine Wahrnehmung besser filtern kann, habe ich so viel mehr Energie und ich fühle mich nicht mehr so überbelastet. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich hatte dieses Jahr im Alter von 51 das Aha-Erlebnis gehabt und endlich eine Erklärung und keine Entschuldigung für meine etwas andere Persönlichkeit bekommen. Das ist im Zusammenhang mit dem positiven Testergebnis von ADHS von meinem 11-jährigen Sohn passiert. Mittlerweile bin ich etwas stolz auf mein Anderssein. Auch hilft mir zu wissen über die Ursache vom Grund, mich beruflich nicht mehr zu exponieren.
Ja, jetzt darf ich hier im Studio den Markus Frey begrüßen. Er arbeitet als Haus- und Kinderarzt im Ärztehaus Buchsi in Herzogenbuchsi und behandelt dort unter anderem ADHS-Patientinnen und Patienten. Und er ist seit 10 Jahren im Vorstand der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS. Grüß dich, Herr Frey, schön, seid ihr da.
Grüß dich, Hartmann. Hat mich gefreut für die Einladung. Merci vielmals.
Sehr gerne. Ich habe es im Interview mit Sabrina, der ADHS-Betroffenen, schon gesagt. ADHS ist im Moment in aller Munde. Warum steigt die Zahl der Erwachsenen mit einer ADHS-Diagnose aktuell so an?
Die Zahl der ADHS-Diagnose steigt nicht an im Moment. Die bleibt etwa gleich. Es ist eigentlich in ganz Europa, sind die Zahlen etwa gleich. Aber die Abklärungen steigen an oder der Wunsch nach Abklärungen.
Und warum ist das so?
Das hat verschiedene Gründe. Einerseits ist ADS als Diagnose und als Erkrankung in der Gesellschaft angekommen. Und ist nicht nur missdeutet, sondern hat wirklich seine Beständigkeit und seine Wertigkeit bekommen. Und ich glaube, das sensibilisiert jetzt auch sehr viele Leute, auch in den Schulen und am Arbeitsplatz. Sie Verantwortliche viel mehr sensibilisiert auf die Symptome und dass das könnte eine Problematik sein und sagen das den Betroffenen, um nachher das weiter zu verfolgen. Ein weiterer Grund von mir aus gesehen ist einfach unsere Leistungsgesellschaft. Es wird immer mehr verlangt, in den Schulen wie auch am Arbeitsplatz. Und das ist für ADHS-Betroffene ganz schwierig. Auch mit der Reizüberflutung, was Medien betrifft, Social Media. Das ist echt eine Herausforderung für ADHS-Betroffene.
Könnt ihr an dieser Stelle vielleicht noch schnell aus medizinischer Sicht genau erklären, was ADHS ist? Ihr habt jetzt eben auch schon von ADS geredet und noch einen anderen Begriff. Mit was genau müssen sich die Betroffenen umschlagen?
Das ist eine polygenetisch bedingte Rezeptorstörung im Frontalhirn und im limbischen System. Das Frontalhirn ist zuständig für unsere Exekutivfunktionen und die Kernexekutivfunktionen ist auf der einen Seite die Impulskontrolle. Also nicht jeder Wahrnehmung müssen gerade nachgehen und abchecken und kontrollieren. Die zweite Kernfunktion ist Konzentration. Sie können lang genug mit einem Thema auseinandersetzen, als es dann auch abgeleitet werden kann im Gedächtnis. Und das dritte ist die Flexibilität. Also eigentlich mit dem Abgleiten noch können zu arbeiten, Handlungsplanung können machen, Handlungen können anpassen an eine neue Situation, schnell können reagieren, neue Module oder neue Netzwerke anlegen. Und die betroffenen Patienten, die haben Schwierigkeiten in vor allem diesen drei Kernexekutivfunktionen. Und im limbischen System ist es vor allem um die emotionale Regulation. Also wie gehe ich mit meinen Emotionen um, wie kann ich die steuern, wie kann ich die richtig interpretieren und nachher eine Handlung daraus entscheiden.
Wie viele Leute sind von dem betroffen? Wie gross ist der Prozentsatz?
Bei den Erwachsenen ist es so zwischen 2 und 4%.
Und bei den Kindern ist es grösser?
Ja, bei den Kindern ist es nachher zwischen 4 und 7%. Das kommt immer ein bisschen darauf an, welche Studie und in welchem Land. Aber es ist so überall eigentlich gleich, wo es so gross angelegte Studien gibt.
Aber du hast jetzt schon gesagt, bei Kindern ist der Prozentsatz höher und man hat lange immer das Bild vom Zappo-Philipp und man ist davon ausgegangen, dass sich ADHS im Erwachsenenalter verwachsen. Aber eben inzwischen ist es wissenschaftlich erwiesen, dass auch Erwachsene unter ADHS leiden können. Ihr arbeitet schon fast seit Anbeginn von eurer ärztlichen Laufbahn mit ADHS-Patientinnen und Patienten zusammen. Was hat sich da genau verändert?
In den letzten 25 Jahren, als ich das so wirklich intensiver mitverfolgt habe, hat man natürlich am Anfang auch müssen zuerst mal Kriterien aufstellen, was das Phänomen von diesen Leuten, die so reagieren, was das ist. Und das gibt es noch nicht so lange, dass man eigentlich so klar die Symptome kann katalogisieren und büscheln und nachher diesen Exekutivfunktionen zuordnen. Da ist sehr viel auch in der Forschung noch gegangen seither. Man hat nachher auch mal gemerkt, dass das Rezeptorstörungen sind, also wirklich einen biochemischen Hintergrund hat. Und wir wissen jetzt mittlerweile auch, dass das genetisch bedingt ist. Also da sind sehr viele Informationen drin gekommen. Aber es ist halt immer noch, und das ist noch ein bisschen von dazumal, die Studien und die Symptomblöcke, die man dann noch braucht für die Diagnosestellung, sind eigentlich zugeschnitten für hyperaktive, weisse Giele. so eben der klassische Zappel-Philipp.
Ja.
Und wird natürlich viele andere Varianten vom ADS nicht ganz gerecht. Und darum sind sicher auch Mädchen unterdiagnostiziert worden oder sind unter dem Radar gelaufen und viele erst spät diagnostiziert worden. Die Diagnose hinkt im Moment etwa so 4 Jahre hintendrin bei den Mädchen.
Weil sich bei Mädchen ADHS anders zeigt?
Anders zeigt, ja. Die haben mehr eigentlich Probleme dann noch in der emotionalen Regulierung, können aber aufgrund von der sozialen Kompetenz, die viel, viel grösser ist als bei den Gielen, schneller beobachten und abkupfern, wie muss man sich in der Gesellschaft, im Sozialen halt benehmen, damit dass man dann gleich vorwärts kommt. Und kommen dann der Stress oder der Leidensdruck erst sehr viel später mit, wenn das nicht mehr funktioniert, das Kopieren oder das Überreagieren. Und bei den Erwachsenen ist das Verhältnis etwa 1:1, Männer, Frauen.
Also, es ist nicht so, Entschuldigung, schnell als Zwischenfrage, es ist nicht so, dass Frauen auch unterdiagnostiziert sind im Vergleich zu Männern. Das ist nicht der Fall.
Mal, also das ist so eigentlich jetzt bei den Kindern und bei den Jugendlichen. Und man geht davon aus, dass 50% der ADS-Diagnostizierten auch im Erwachsenenalter in irgendeiner Form, das muss nicht einfach Medikament sein, aber in irgendeiner Form Hilfe brauchen. Und das sind noch die 2-4%, die noch in der Studie abgebildet werden. Aber was jetzt mehr kommt, sind Erwachsene, die diagnostiziert werden, die frisch diagnostiziert worden sind, wo man eigentlich in der Kindheit nicht erfasst hat oder viel zu wenig erfasst hat oder dann halt noch eben vor diesen 25 oder 20 Jahren Kind gewesen und jetzt Schwierigkeiten haben und möchten abgeklärt werden. Und da redet man im Moment so von 2-3% neu Diagnostizierte. Und bei denen werden mit den diagnostischen Hilfsmitteln, die wir haben, werden Frauen sicher zu wenig klar und gut erfasst.
Könnt ihr uns mal einen kleinen Einblick geben, wie so eine Diagnose im Erwachsenenalter abläuft, was da genau passiert?
Ganz, ganz wichtig für Diagnosen ist die Anamnese, also die Leidensgeschichte zu erfassen von diesen Patienten. Was haben sie alles erlebt? Wie war das in der Kindheit gewesen? Wie war das in der Transition gewesen? Also im Wechsel nachher von Kindheit zum Erwachsenen. Was haben sie alles erlebt im Erwachsenenalter? Da braucht sehr viel Zeit. Es gibt so Fragebögen, die man zu Hilfe nehmen kann. die dann vom Betroffenen ausgefüllt werden können, aber auch vom Lebenspartner oder im Geschäft, vom Chef oder Personalverantwortlichen. Einfach, dass man möglichst viel Einblick hat, wo sind die Schwierigkeiten und wie sind die Schwierigkeiten. Genau. Die Fragebögen, die sind standardisiert, die werden in allen Ländern gebraucht und die helfen einem nachher, die Symptome in die Symptomenkomplex nachher ein bisschen aufzuteilen und das so ein bisschen zu werten. Nachher gehört somatische Abklärung dazu, also was sind für Begleiterkrankungen vorhanden, die auch einen Einfluss nehmen können. Was nimmt der Patient auch sonst für Medikamente, die auch so einen Einfluss nehmen können. Und dann auch eine Blutentnahme, um zu schauen, ob irgendwelche Mangelzustände, die eben auch solche Symptome maskieren können. Und der dritte Teil ist eine neuropsychologische Abklärung, wo bei den Kindern eher so das intellektuelle Profil, das reife Profil vom Hirn getestet wird. Gibt es auch dort Funktionen, die das erklären könnten, die nichts mit ADS zu tun haben. Und bei den Erwachsenen geht es vor allem darum, zum Wegfiltern von all diesen Tricks und Esusleitern, die die Erwachsenen aufgebaut haben, um überhaupt als Erwachsene noch zu funktionieren mit einer ADS-Problematik.
Also, dass sie irgendwie trotzdem durch das Leben gekommen
sind. Genau, dass sie eigentlich ADS-Betroffene, die es geschafft haben, erwachsen zu werden, ohne gross anzuzecken oder gross zu leiden. Oder wo das Leiden einfach gut immer versteckt haben und kompensiert haben und irgendwann ist dann nachher noch an die Grenze gekommen. Und die Hilfsstrukturen, die mir wie abgebrochen werden, dass man am Schluss noch ein reines ADS hat.
Also, die Diagnose ist sehr aufwendig. Wir haben es jetzt gehört. Und aus diesem Grund nehme ich an, ist die Wartezeit im Moment so lang. Man wartet fast bis zu einem Jahr,
ja,
dass man sich
abklären kann. Das ist so. Im Kanton Bern im Moment ist die Wartezeit ein Jahr. Ja.
Was kann man, oder was wird unternommen, vielleicht auch aus Sicht von der Fachgesellschaft ADHS, wo ihr im Vorstand seid, was wird da dagegen unternommen? Kann man etwas machen oder ist das einfach aktuell halt Stand?
Nein, das hat schon mit dem Bedürfnis halt zu wissen, wie man funktioniert und was man auch mit den Selbsttests, die man machen kann, wo nie wirklich sagen, nein, ihr habt kein ADS, sondern halt sagen, man hat so 50% Anteil von einem ADS oder ihr habt 80% Anteil. Und das macht schon sehr unsicher und ich begreife natürlich die Erwachsenen, die möchten wissen, wieso funktioniere ich so und wieso habe ich die Schwierigkeit und möchten auch Klarheit haben. Und es ist auch für ganz viele Erwachsene nachher wirklich eine Befreiung zu wissen, mal, ich habe ein ADHS und ich bin nicht selber geschuld oder es ist niemand geschuld und ich bin nicht einfach faul oder nicht fähig zu bestehen in diesem Leben, sondern ich habe eine Schwierigkeit und ich kann jetzt gezielt etwas machen dagegen. Und es braucht wirklich eine seriöse Abklärung für das, damit dass man dem gerecht wird. Erstens mal den Patienten gerecht wird, aber auch deren Erkrankung gerecht wird, gerade wenn die Medikamente ins Spiel kommen. Und wir haben, weil so lange Wartefristen sind, aber das ist schon ein Zeitlicht, das hat sich jetzt einfach zugespitzt, wir können ein Postulat durchbringen, das jetzt beim Bundesrat hängig ist, für mehr Fachkräfte auszubilden, die mit ADS können abklären, ADS können behandeln, ADS-Leute können begleiten. Da ist politisch sehr viel am Tun jetzt, ja. Und ich hoffe sehr, dass das dann nachher auch umgesetzt werden kann und diesen Leuten gut kommt.
Ja, zum Schluss noch eine Frage. Wir haben ganz am Anfang darüber geredet, inwiefern ADHS-Patientinnen und Patienten eingeschränkt sind. Jetzt ist es aber auch so, dass das Ganze positive Aspekte hat. Wir haben es im Interview gehört mit Sabrina, die erzählt hat von ihrem extremen Hyperfokus, was sie zum Beispiel im Job als Hebamme extrem gut könnte brauchen, was sie vielleicht werden wollte. Könnt ihr vielleicht zum Schluss aus medizinischer Sicht noch mal erklären, warum zum Beispiel Personen mit ADHS oft die Kreativität sehr ausprägt ist oder vielleicht einfach auch, warum es in unserer Gesellschaft auch die Menschen mit ADHS unbedingt braucht.
Die braucht es unbedingt. Man geht ja davon aus, dass Krankheiten, die schon seit Jahrhunderten oder Jahrtausenden bestehen, die müssen ja aussterben, wenn sie nicht einen Überlebensvorteil bieten für unsere Gesellschaft. Und ADHS ist immer noch vorhanden. Und darum, das brauchen wir unbedingt. Ein Punkt ist sicher der Hyperfokus, die Betroffene, die können sich, wenn sie 100% motiviert sind, können die sich mega lang über 100% fokussieren auf etwas. Das geht nachher viel, viel länger, wo nicht Betroffene dann schon lange wieder einmal müde werden oder abhängen oder etwas anderes mehr machen. Und die können einfach dranbleiben. Etwas anderes ist nachher die Kreativität, die Fantasie, die vorhanden ist. Und die kommt davon, weil die einfach viel mehr wahrnehmen gleichzeitig. Wir haben da wie einen Filter, der uns sehr viel von unseren Wahrnehmungen wegnimmt und im Hintergrund laufen. Und bei den ADHS-Betroffenen ist das immer präsent. Und darum können die sich auf Detail fokussieren, an den Merkendetail, wo wir gar nicht merken und können das noch eben kreativ umsetzen oder eben auch querdenken und können da noch einen ganz anderen Aspekt in eine Diskussion oder in eine Entscheidung hineinbringen. Und bei den Frauen, die haben den Filter vor allem in der sensiblen Wahrnehmung, in der emotionalen Wahrnehmung, haben sie den nicht. Und darum spüren die viel, viel mehr und viel mehr Detail. Und haben natürlich dort sehr viel, gerade in einem sozialen Beruf, eben als Hebamme zum Beispiel, natürlich enormen Vorteil, weil sie Leute viel besser können gerade aufnehmen und spüren und wissen, wo die stehen und wie man denen helfen kann.
Danke vielmals, seid ihr da gewesen, Herr Frey.
Sehr gerne schön.
So anstrengend und belastend, dass es kann sein kann, sich bis ins hohe Erwachsenenalter mit der ADHS-Störung durchs Leben zu schlagen, so erleichternd kann auch eine späte Diagnose sein. Auch wenn man aktuell in der Schweiz rund ein Jahr auf eine Abklärung muss warten. Aber es gibt diverse Möglichkeiten, wie man mit dieser Störung besser umgehen kann. Das war die neueste Folge vom Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Wenn ihr ein Feedback, eine Anregung oder eine Kritik habt zum Podcast, dann schreibt uns sehr gerne unter podcast.bern@tamedia.ch. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Danke fürs Zuhören und bis dann. Tschüss zusammen. Moderation und Redaktion Sibyl Hartmann, Produktion Noah Fendt, Stimme Anastasia Presta, Sounds Anne Hebbiesen.